Es ist keine leichte Aufgabe, nach Herrn Schütte und Herrn Strohschneider auf einem Podium zum Thema Forschungsförderung noch einen substanziellen Beitrag zu leisten. Vor allen Dingen auch dann nicht, wenn jemand schon das Thema Stiftungen, wie Herr Göring, fast abschließend behandelt hat. Ich versuche trotzdem einen Ansatz, der vielleicht einen neuen Aspekt reinbringt in das, was bis jetzt vorgestellt wurde, abgeleitet aus der Arbeit des Stifterverbandes. Der Stifterverband ist ein Zusammenschluss von mittlerweile mehr als 600 Stiftungen, die sich zum gemeinsamen Ziel gesetzt haben, Wissenschaft zu fördern. Das machen sie mit 3 Milliarden Euro und 120 Millionen, die sie jedes Jahr für Wissenschaft ausschütten können. Aber gegründet ist der Stifterverband von der deutschen Wirtschaft. Und die bringt jedes Jahr 30 Millionen zusammen, die wir dann einsetzen in unterschiedlichen Projekten zur Wissenschafts-, Forschungs- und Lehrförderung. Und aus diesem Kontext werde ich ein paar Ergebnisse darstellen, die aus Sicht der Wirtschaft das Thema Forschungsförderung beleuchten. Vor allen Dingen auch deshalb, weil der Titel dieses Podiums nicht staatliche Forschungsförderung ist, sondern Forschungsförderung allgemein. Und wenn man sich die Forschungsmittel ansieht, die in der Bundesrepublik ausgegeben werden, ist das, Herr Schütte hat es genannt, neben der staatlichen Förderung ein großes Paket, das die Wirtschaft für Forschung ausgibt. Und aus dieser Perspektive werde ich versuchen, zunächst ein paar Strukturdaten darzustellen und auf Basis dieser Strukturdaten dann zwei Handlungsfelder noch mal ein bisschen näher ausleuchten, die für das Thema Forschungsförderung, insbesondere in den neuen Bundesländern, interessant sind. Zunächst zu den Strukturdaten. Ich hatte es genannt, das Geld für Forschung wird in Deutschland überwiegend zu 2/3, fast 70% von deutschen Unternehmen aufgebracht. 1/3 kommt ungefähr vom Staat. Das ist die Mittelherkunft. Wenn man dann noch mal eine Analyse macht, wo werden die Forschungsmittel dann tatsächlich für Forschung eingesetzt, ergibt sich eine ähnliche Verteilung. Ungefähr 70% der Forschung findet in Unternehmen statt. Und etwa 30% der Forschung in Deutschland findet in staatlichen Forschungseinrichtungen statt. Diese beiden Zahlen sind identisch, aber zwischen den beiden gibt es leichte Überschneidungen. Es gibt staatliche Mittel, die an Unternehmen gehen, und es gibt Unternehmensmittel, die an staatliche Forschungseinrichtungen gehen. Das ist relativ gering. Wenn man den internationalen Vergleich sieht, ist die Bundesrepublik da Schlusslicht bei dem Transfer zwischen beiden Bereichen. Das ist in anderen Ländern deutlich stärker ausgebaut, sowohl in Richtung Staat zum Unternehmen, wie auch Unternehmen fördern Forschung an staatlichen Einrichtungen. Und das sind auch die beiden Punkte, die ich gleich ein bisschen näher beleuchten werde. Zunächst aber ein paar Strukturdaten. Die werden das alle wissen, aber ich wiederhole es nochmal. Wie sieht die Forschungslandschaft in Deutschland aus? Von den rund über 70 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr für Forschung ausgeben, kommen rund 50 Milliarden von der deutschen Wirtschaft. Und die, das finde ich hochspannend, gehen zu über 50% in den Kfz-Bau. Über 50% unserer Forschungsanstrengungen in Deutschland sind bezogen auf das Kraftfahrzeug. Das ist zunächst einmal die Kraftfahrzeugindustrie an sich. Die macht ungefähr 1/3 der privaten Forschungsausgaben. Und wenn man dann nochmal von den anderen Branchen, die Statistik ist eine Branchenstatistik, wenn man das nochmal umrechnet in eine Produktstatistik, dann stellt man fest, dass beispielsweise die Chemie sehr stark in Autolacken forscht. Oder dass die Elektrotechnik Bosch sehr stark für den Automobil forscht. Das geht bis zur Lederwarenindustrie, die ihre Hauptforschungsanstrengungen unternimmt, um Polster für die Automobilindustrie zu entwickeln. Also über 50% gehen in die Kfz-Forschung. Erstes Strukturmerkmal. Im internationalen Vergleich hochinteressant. In anderen Bereichen haben wir unsere Positionen, die wir lange Zeit hatten, in der Pharmazie beispielsweise, deutlich reduziert, und in weiteren Bereichen sind wir so gut wie nicht dabei, in der IT-Technologie beispielsweise. Zweites Strukturmerkmal, große und kleine Unternehmen. In der Bundesrepublik findet die Forschung in Großunternehmen statt. Kleine und mittlere Unternehmen sind an der Forschung in der Bundesrepublik nur unterproportional beteiligt. Auch das eindeutiges Resultat eines Vergleiches mit dem Ausland. In Frankreich viel stärker kleine und mittlere Unternehmen, auch in England viel stärker kleine und mittlere Unternehmen, selbst in den USA. Interessantes zweites Strukturmerkmal. Also wir forschen für Kfz und wir forschen in der Großindustrie. Drittes Strukturmerkmal. Wenn man die Forschungsausgaben der Industrie anguckt, unterscheidet man da in einer groben Einteilung drei Gruppen von Forschungsmitteln. treibenden Unternehmen, die Schwachforschung betreiben, die Starkforschung betreiben, die Intensivforschung betreiben. Also intensive Forschung sind die Unternehmen, bei denen mehr als 10% des Umsatzes für F&E ausgegeben wird. Das sind die forschungsintensiven Technologien. In der Bundesrepublik sind wir in diesen forschungsintensiven Technologien fast nicht, ist übertrieben gesagt, aber unterproportional vertreten. Wir forschen hauptsächlich im mittleren Bereich der forschungsstarken Industrie. Auch das wieder ein Resultat der Automobillastigkeit. Das sind zur Größenordnung, die sind unter 10%, die sind substanziell sehr hoch, aber wir forschen nicht im Bereich der Spitzentechnologie oder dort nur unterproportional. Das als Strukturdaten. Jetzt ein paar Strukturdaten im Vergleich Ost-West. Wir haben es gestern und auch heute wieder mehrfach gehört, das Verhältnis 70-30 oder zwei Drittel, ein Drittel von staatlicher und privater Förderung ist in den neuen Bundesländern genau umgekehrt. Wenn man internationale Statistiken machen würde auf Basis unserer föderalen Struktur, ergibt sich da ein ganz spannendes Ergebnis. Dann müsste man auch Baden-Württemberg beispielsweise isoliert betrachten und Baden-Württemberg würde man in einer solchen Statistik F&E-Ausgaben oder Innovationspotenzial im internationalen Ranking an Nummer 1 finden. Mit Abstand an Nummer 1, weit vor Finnland, weit vor Schweiz, weit vor Korea, weit vor Israel. Das wären immer so die Referenzländer, die man dann hat. Das ist sozusagen der positive Teil der Nachricht. Der andere Teil der Nachricht heißt, in Berlin-Brandenburg werden nur 0,3% des Bruttoinlandsproduktes von Unternehmen für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Das Ziel der OECD heißt 3%. Da ist es ein Zehntel dessen, was in der Industrie ausgegeben wird. Insgesamt hat die Industrie in der Bundesrepublik einen Schnitt von 1,9% am Bruttoinlandsprodukt. Dann kommt noch mal ungefähr 1%, das sind jetzt sehr gerundete Zahlen, von staatlichen Forschungsförderungen dazu. In Berlin-Brandenburg sind das 0,3%, in Sachsen-Anhalt 0,46%, in Mecklenburg-Vorpommern 0,55%. Der Bundesschnitt lag bei 1,9%. Also da eine wirklich dramatische Spreizung innerhalb der einzelnen Bundesländer. Erstes Strukturmerkmal bei den Bundesländern. Zweites, der Anteil der Wirtschaft an den Ausgaben hat sich nicht richtig verändert. Die erste Statistik, die wir gemacht haben, war 1991. Da waren es etwas über 4% der Gesamtausgaben der deutschen Wirtschaft für Forschung und Entwicklung fanden in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin statt. 96% in den alten Bundesländern. Das hat sich bis heute nicht geändert. Also diese Industrieschwäche in den neuen Bundesländern hat sich strukturell nicht anders gezeigt in den letzten Jahren. Aber, und jetzt kommen ein paar positive Aspekte aus Strukturanalysen, die wir gemacht haben. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die sich an Forschung beteiligen, ist in den neuen Bundesländern außerordentlich hoch im Vergleich zum Bundesschnitt. Also ein deutlicher Unterschied. Das Gleiche sieht man bei IT, Forschung und bei Dienstleistungsforschung. Beides sind Bereiche der Forschungslandschaft, die zu den Forschungsintensiven gerechnet werden, weil dort der Anteil des Umsatzes, der für Forschung und Entwicklung ausgegeben wird, regelmäßig über 10% liegt. Auch hier ist der Anteil in den neuen Bundesländern überproportional hoch. Also Stärken in den forschungsintensiven Technologien und Stärken bei den KMUs. Und das wird nochmal bestätigt durch eine dritte Analyse. Wir haben ein Gründungsradar gemacht im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, wo wir geguckt haben, wo finden Ausgründungen statt. Und die vor allen Dingen in den neuen Bundesländern. Spitzen sind da Berlin-Brandenburg und die Region in Sachsen rund um Dresden. Da gibt es spezielle Förderprogramme, die Wirkung zeigen bei den Ausgründungen. So, das sozusagen vorab mal als ein paar Strukturbemerkungen zusammengefasst. Industrielle Forschung findet in den neuen Bundesländern nur wenig statt, aber dort, wo sie stattfindet, ist es hochspannend, nämlich bei den kleinen Unternehmen, bei IT- und Dienstleistungsunternehmen und vor allen Dingen bei Ausgründungen. Klammer auf, Ausgründungen aus der Automobilindustrie gibt es relativ selten, weil das hat Hürden, die man als Individuum relativ schwer nur überwinden kann. So, jetzt die beiden Themen, die ich beleuchten wollte. Das erste ist das Verhältnis vom Staat zu Unternehmensforschung. Was zahlt der Staat an Förderung der Forschung in Unternehmen. Da sind wir schlusslich in der OECD. Das, was Unternehmen bekommen vom Staat für ihre Forschung. Schlusslicht in der OECD, da gibt es natürlich eine Reihe von Argumenten, die da immer wieder genannt werden, die auch ihre Berechtigung haben. Das erste Argument ist, wenn man das ausbauen würde, wäre das nur ein Mitnahmeeffekt bei den Unternehmen. Da ist sicher was dran. Vielfach würde das, was an Forschung betrieben würde, dann anders finanziert, aber gleichwohl gemacht und wäre auch gemacht worden ohne diese staatliche Forschungsförderung. Das ist richtig, aber nicht vollständig richtig. Gerade bei kleinen Unternehmen, bei Start-ups gilt dieses Argument nicht. Da sind es eben keine Mitnahmeeffekte, sondern da sind es wirklich Initiationseffekte. Zweites Argument aus Sicht der Wirtschaft. Wenn wir da nicht stärkere Unterstützung bekommen, leidet darunter unsere Wettbewerbsfähigkeit. Auch das ein Argument, das man in unterschiedlichen Richtungen bewerten kann. Natürlich, so abstrakt ist das richtig, aber wenn man dann die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, insbesondere der Automobilindustrie, sieht, dann ist es nicht ganz glaubwürdig, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Forschungslandschaft in der Industrie darunter leidet, dass sie zu wenig staatliche Unterstützung bekommt. Aber auch das ist nicht ganz richtig. Es gibt eine Reihe von Technologiefeldern, wo in der Tat mehr staatliche Förderung zusätzliche Impulse auslösen könnte und kann. Herr Schütter hat eine Reihe von Beispielen eben benannt, wo die Wirkungen tatsächlich nachweisbar sind. Und da sind ja große Felder im Energiebereich, wo zusätzliche Impulse der Unternehmensforschung kommen aus staatlichen Anreizprogrammen. Hier müsste man sicherlich nochmal drüber nachdenken, ob es da Förderprogramme gibt, die genau das zum Thema machen in den neuen Bundesländern. Sie alle kennen diese Forderung, ist es ja mittlerweile nicht mehr, sondern steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass eine steuerliche F&E-Förderung eingeführt werden soll in der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist eines der wenigen Länder, die da keine steuerlichen Anreize kennt für zusätzliche F&E-Anstrengungen der Industrie. Ein ständiges Desiderat nicht nur von BDI, BDA und anderen Institutionen, sondern auch von den beteiligten Institutionen. Sicherlich lohnt es sich darüber noch einmal nachzudenken. Komme ich zum zweiten Handlungsfeld, was ich beleuchten wollte, in umgekehrter Richtung, nämlich was bekommen deutsche Hochschulen von der Industrie? Auch da noch mal ein paar Zahlen, die das belegen. Wir haben einen absolut steigenden Betrag, den deutsche Hochschulen von der Industrie bekommen in den letzten 10 Jahren. Absolut gehen die Zahlen nach oben, aber relativ gehen sie nach unten. Das, was deutsche Unternehmen für Hochschulen ausgeben, hat sich reduziert bei den Ausgaben, die sie extern unterbringen, von 22 auf 14% in 10 Jahren. Also 7 Prozentpunkte ein Rückgang. Interessanterweise spiegelbildlich, vielleicht Zufall, vielleicht aber auch nicht nur Zufall, sind die Ausgaben von Unternehmen für Einrichtungen im Ausland in dem gleichen Zeitraum um den gleichen Betrag nach oben gegangen. Also verkürzt könnte man sagen, das, was die Unternehmen in den letzten 10 Jahren prozentual weniger den deutschen Hochschulen gegeben haben, geben sie mehr im Ausland aus. Das ist nicht ganz richtig, aber die Zahlenidentität sollte doch zumindest mal Anlass geben, darüber nachzudenken, ob da nicht eine Tendenz erkennbar ist, die man genau beobachten muss. Wie insgesamt die Tendenz der deutschen Unternehmen im Ausland zu forschen deutlich nachvollziehbar ist. Ganz kurzer Exkurs, die Unternehmen haben so angefangen in den 60er Jahren ihre Produkte im Ausland zu verkaufen, dann haben sie von den 70er Jahren bis heute angefangen ihre Produkte im Ausland tatsächlich auch herzustellen und dann haben sie schon vor 10, 15 Jahren intensiver angefangen, ich verkürze jetzt wirklich ganz dramatisch, angefangen von F&E den E-Teil im Ausland zu machen, also die produktspezifische Anpassung an die jeweiligen Zielmärkte. Die haben zwar das Auto dort gebaut nach den alten Forschungsergebnissen, aber die Entwicklung für dieses Automobil hat dann die Zielmärkte jeweils deutlich berücksichtigt. F-Forschung ist bis jetzt nur begrenzt ins Ausland abgewandert und wir beobachten in den letzten grob 5 Jahren signifikant eine zunehmende Verlagerung von Forschungsaktivitäten ins Ausland, weil da neben Push-Faktoren auch aus dem Ausland eine Reihe Pull-Faktoren dazukommen. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber einer der Pull-Faktoren sind die Ausbildungsstände in anderen Zielmärkten, insbesondere in China. Wenn man sich das Potenzial junger chinesischer Ingenieure ansieht, dann war das vor 25 Jahren nicht unbedingt ein Anreiz für deutsche Unternehmen, da mit Forschung hinzugehen. Das ist deutlich Das ist deutlich anders geworden. Also eine Tendenz der bundesrepublikanischen Unternehmen ins Ausland zu gehen, spiegelt sich mit der geringeren Forschung an deutschen Hochschulen. Das sollte man intensiv im Auge behalten und gucken, wie man da Anreize schafft. Vor allen Dingen in der jetzigen Situation, die ja traurigerweise begleitet wird durch eine öffentliche Debatte, die äußerst schädlich ist, wo den Unternehmen unterstellt wird, dass sie überall dort, wo sie Hochschulen Geld geben, das intentiös machen, die Hochschulen ausbeuten, sich da Vorteile verschaffen wollen, zu Unrecht. Und ich weiß nicht, was da von Transparency über dieses Forum Hochschulen Watch, was vor 3-4 Monaten mal online gegangen ist, immer wieder in die Diskussion eingebracht wird. Das ist eine ganz unglückliche Entwicklung, weil es ein Phänomen kritisiert oder möglicherweise auch beschädigt, was es gilt auszubauen, nämlich die Förderung von deutschen Hochschulen durch Unternehmen in der Bundesrepublik. Davon profitieren beide. Natürlich profitieren davon die Unternehmen, wenn sie mit Doktoranden oder Postdocs zusammenarbeiten und zu bestimmten Themen forschen. Aber es profitieren, und ich wage mal die Behauptung, noch mehr die Unternehmen, die Hochschulen, die an solchen Forschungskooperationen beteiligt sind. Gerade wenn man das in der Automobilindustrie ansieht, Forschung zum Automobil in Hochschulen kann gar nicht stattfinden ohne einen direkten Zugang zur Automobilindustrie in Kooperation mit der Automobilindustrie. Die deutschen technischen Universitäten, wenn sie denn abgekoppelt wären von der deutschen Automobilindustrie, hätten kaum noch Gegenstände, an denen sie intensiv arbeiten können. Also das ist das zweite Handlungsfeld. Was ist dort passiert oder was kann dort passieren? Herr Schütte hat eine Reihe von Beispielen genannt, ich will sie nicht wiederholen, die alle auch in ihrer Wirkungsmessung verfolgt werden und den Beleg erbringen, dass es zu Fortschritten kommt. Aber ich glaube, man sollte noch weiter und noch stärker darüber nachdenken, wie man es hinkriegt, dass man diese beiden Teilbereiche forschungsmäßig stärker verschränkt. Also sowohl den Unternehmen, kleinen, mittleren Hightech-Unternehmen hilft, Forschung zu betreiben, wie auch den Unternehmen es attraktiv werden lässt, Forschung an deutschen Hochschulen zu platzieren. Da müssen aber auch die Forschungsagenden der deutschen Hochschulen nicht angepasst werden auf die Forschungsstruktur der deutschen Industrie, aber zumindest mal sie im Auge behalten, weil nur von dort die Mittel kommen. Ich glaube, das ist dann aber auch Ansatz für eine Diskussion, wie sowas erfolgen wird. Patentrezepte haben wir da auch nicht. Wir begleiten so ein bisschen die Bundesregierung in der Hightech-Strategie, zumindest indem wir diesen Prozess organisieren. Und da sind ja schon eine Reihe von Beispielen rausgekommen aus der letzten Hightech-Strategierunde, damals noch unter dem Titel Forschungsunion. Will ich nur ein Beispiel nennen, das das belegt, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Clusterförderung. Ich meine jetzt nicht die Clusterförderung im Rahmen der Exzellenzinitiative, sondern eine Clusterförderung, die gezielt an Kooperationen von Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Industrie, vor allem im kleinen und mittelständischen Bereich gerichtet war und die enorm erfolgreich ist, ein Ausfluss nicht der gemeinsamen Überlegungen, aber zumindest der Überlegungen, die wir als Stifterverband begleitet haben, wo wir versucht haben, dann auch den Input der Industrie, nicht im Sinne von Lobbyismus, sondern von beteiligter Partner an diesem Prozess mit einzubringen. Und ich glaube, es lohnt sich, über solche Verfahren noch weiter nachzudenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.